Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie das unsere Generation hatte. Aber es ist kein Kriegsroman, auch wenn natürlich also der Krieg beschrieben wird in seinen schrecklichen Farben. Es ist auch kein politisches Buch, obwohl es sich ja durchzieht durch das Kaiserreich, durch die Zwischenzeit, durch die Nazizeit und fast bis zum Ende der DDR. Es sind eben 100 Jahre. Einer der Brüder ist 95 geworden, der Hermann. Frau Schucht wird es gleich vorlesen. Es ist, wie gesagt, diese Symbiose zwischen Geschichte und Familie.
Schweigen, das mochte Hermann am allerliebsten. Etwas unbeholfen bearbeitete der 93-Jährige dabei während der Abendnachrichten mit seinem rechten Daumen und Zeigefinger eine Beule am linken Unterarm so, als würde er einen angeschwollenen Mückenstich oder einen Pickel wegdrücken wollen, der ihm schon seit Tagen unerklärliche Schmerzen bereitete. Die Nachrichten vermeldeten wie jeden Tag Erfolge der Planwirtschaft. In meisterhafter Ausblendung der Geschehnisse im Land berichtete die aktuelle Kamera von der unverbrüchlichen Freundschaft zur Sowjetunion, von den Helden der Erntemaschinen, vom Sieg des Sozialismus. Hin und wieder starrte er teilnahmslos zum Fernseher. Wenn andere begeistert oder traurig waren, feierten, schimpften, protestierten, dann war Hermann dabei und schwieg. Plötzlich flackerten Bilder vom Krieg in Afghanistan über die Mattscheibe, alles in Schwarz-Weiß, doch für Hermann deutlich genug. Aufgeregt rief er nach Inge, die noch in der Küche hantierte, und deutete mit der Hand auf das Papiertaschentuch auf dem Wohnzimmertisch. Mein Gott, was war das für ein Sterben damals in Flandern? All die toten Kameraden, Bertrand, Posselt, Kübler, Wilhelms Schulze, alle verreckt. Doch wie viele starben um ihn herum, deren Namen er nicht einmal kannte? Der Dreck, die zerstörten Dörfer, Wälder, Straßen. Hatte er den Feldsanitätern sein Leben zu verdanken? Wie hieß gleich der Kommandeur mit den blanken Stiefeln? Ach ja, Haubold, wo ist der eigentlich abgeblieben? Hat sich die Segel gestrichen. Ungeordnet kamen die Bilder aus dem Krieg wieder hervor. Die Schreie der Verwundeten und Sterbenden, damals 1914 im Feldlazarett, plötzlich sah er sie wieder. Schemenhaft sah er die Franzosen auf, die silbern blitzenden Bajonette tauchten wieder auf. Sie waren so nah wie der Granatsplitter, der jetzt nach mehr als 70 Jahren Hermanns Arm alterte. Die Sicht ist gut, die Seele rau. Heute, spätestens morgen, fällt die Entscheidung. Der verdammte Engländer muss endlich raus aus dem Skagerrak. Zweite Halbflottille soll dabei unterstützen. In den vergangenen Kriegsjahren schon viele feindliche Minen. Ängstlich durfte man dabei nicht sein, denn nur allzu schnell konnte das Schiff auf eine solche Mine auflaufen und sich selbst versenken. Manchmal ging es sehr, sehr knapp zu. Die aufgebrannten explodierten direkt neben Ernsts Schiff. Schon die Druckwelle, die Männer von Bord reißen, wenn sie sich nicht rechtzeitig sicherten, wie es vorschrieb. Ging alles gut und die Minen waren bei gutem Wetter leicht zu machen, hatten die Kameraden auch manchen Spaß mit den explodierenden, endlichen Minen. Aber jetzt erwartete die gesamte Flotte eine völlig neue Aufgabe. Sollen sie doch beim Angriff auf die Engländer die dritte Zerstörerflotte an den Flanken sichern? Halbflottille fährt auf Backbord. Zu viele hat die kaiserliche Marine schon verloren, sodass das Flottenoberkommando auf diese halben Schiffe zurückgreifen muss. Immer haben sie ja noch einige 120 mm Geschütze drauf. Ladeschütze muss Ernst die Dinger ranschleppen und auflegen, die Knochenarbeit am Geschütz verrichten. Doch mit seiner Tortur eignet er sich bestens dafür, nicht zu groß, aber ich. Die Maschinen stampfen gleichmäßig. Die Fahrt geht mit Kraft voraus. Noch bleibt alles ruhig, nichts. Auf Backbord zu schießen heißt bei diesem Nordostkurs Schussrichtung zwischen 10 und 11 entsprechend dem Zifferblatt. Der Horizont ist klar. Alle dösen auf ihren Plätzen hin. Nur Obermatt Reuß, der Geschützführer, tritt nervös einem Bein aufs andere. Ihn hält es nicht auf seinem Platz. Seine Seiten sind längst aufgeraucht. So versucht er zu schnorren. Glücklos. Reuß Nervosität hat ihren Grund. Am westlichen Horizont tauchen auf einmal schemenhaft Schiffe auf und schon heulen die Sirenen. Gefechtsalarm! Sie sind sofort einsatzbereit. Sie haben ja darauf gewartet. Reuß brüllt 9-10. Soll heißen, Geschütz auf 1 Uhr, 10 Grad Anstellwinkel nach oben. Ernst schmeißt die Erde auf die Ladeöffnung. Kunze, der andere Ladeschütze, öffnet den Verschluss. Erde fällt hinein. Kunze verschließt. Wohlgemut hat bereits die 9 eingemeiner, die 10 sowieso. Das wurde ja alles tausend trainiert. Die Schemen am Horizont kommen erst näher. Ernst kann das über Reuß Schulter hinweg erspähen. Er rückt die hölzernen Munitionsrahmen, in denen die einzelnen Granaten lagen, ein letztes Mal zurecht. Damit es dann schnell geht, muss jeder Handgriff sitzen. Ernst bleibt Zeit zum Nacken. Wie gern wäre er doch bald wieder auf Urlaub. Die Sirene heult dreimal kurz. Geht es los? Die Aufregung könnte nicht größer sein. Doch keiner sagt. Ernst erkennt nun Einzelheiten der feindlichen Schiffe. Die Kanonen sind klar auf sie gerichtet. Sieht er da schon ein Mündungsfeuer? Was passiert eigentlich, wenn wir getroffen werden? Noch keiner hier am Geschütz erlebt. Ernst wird aus den Gedanken gerissen. 9-30-10, Feuer, brüllt Reuß. Wohlgemut das rote Pedal voll durch. Rums, das Trommelfell droht zu platzen. Der Rückstoß lässt das Rohr zurückfahren. Dämpfer halten es auf, fingen es in die Ausgangslage zurück. Ein einziges Knarren und Quietschen. Die leere Hülse rutscht auf der anderen Seite raus. Wohin eigentlich? Diese Frage stellt sich Ernst noch nie. Ach, naja, es ist ihm egal. Schuss muss weg. Er hat keine Zeit zum Nachdenken. Nächste Granate drauf. Schuss zu. Kunzes Aufgabe. Feuer! Rums! Wohlgemut drückt wieder. 9-45-10. Feuer! Ernst das nächste Ding auf die Ladevorrichtung. Verschluss zu, rums. So geht das ganze Weile. Das Schiff schaukelt und schlingert vor den Rückstößen und den Wellen ihnen im Wasser einschlagenden gegnerischen Granaten. Noch einen Treffer abbekommen. Es wird immer wärmer im Geschützturm. Unerträglich heiß. Ernst ist klatschnass unter der Jacke, weder Schmerz noch Ermüdung. Endlich passiert etwas, obwohl er keine Ahnung über die Wirkung seiner 120er hat. Die Matrose-Passerelle funktioniert nur noch. Das nächste Ding auf die Ladung. Verschluss zu. Nichts. Gespenstige Ruhe. Reuß schreit. Ja, abdrücken, abdrücken, weiter, weiter, Wohlgemut. Eingepennt. Mensch, Reus, ich täte doch. Es passiert's. Passerell, hast du keine Munition mehr? Das Ding ist drin, Reus. Schon kommt über Lautsprecher von oben. Geschimpf, was ist los? Kunze, eingeschlafen? Verschluss prüfen. Reus wird panisch. Kunze macht den Verschluss auf. So ist es Vorschrift bei Ladehemmung. Plötzlich gibt es einen mörderischen Knall, dann einen furchtbaren in die Brust. Ernst verliert den Boden unter den Füßen. Dann wird es dunkel um ihn. Ernst wieder aufwacht, weiß er für Momente nicht, wo er befindet. Nur, dass er nicht in seiner Koje liegt, da merkt er gleich. Miefige Luft füllt den Stock. Die Tür geht auf und Schlaubke, der Schiffssanitäter, kommt rein. Mensch, Passerell, wieder erwacht? Ha, hast riesig Wein gehabt. Was ist mit mir los? Wo sind Kameraden? Schwere Gehirnerschütterung, mussten harte Oma. Drei Rippen links glatt durch und das Schienbein, naja, das wird. Schlaubke winkt ab, auch wenn die nächste Feindfahrt stattfinden wird. Und die anderen? Alle. Schlaubke macht mit der flachen Hand eine waagerechte Bewegung in Höhe seines Halses. Ach du Scheiße. Und Reus? Schlaubke die Bewegung. Ihr hattet Ladehemmung und dann krepierte das Ding im... Die Druckwelle hat alle an die Wand geschleudert. Nur du bist auf die leeren Patronen gefallen und Holz ist nun mal nicht so hart wie Kruppstahl. Schlaubke knallt die Tür von außen ins Schloss. Riesige Dunkelheit ringsum.
Die ersten Gedanken zu diesem Buch, das ist über 10 Jahre her. Das ist ungefähr, als ich in diesem Alter war, wie diese beiden Brüder, zweiten, wir haben ja hier aus dem Ersten Krieg was gehört, einberufen wurden. Ich hatte da auch immer so ein ungutes Gefühl, dachte, Mann, zweimal sind diese Männer, diese Kunden da losmarschiert. So, ich habe gekannt, Sie wissen ja, Sie ahnen es, es hat einen familiären Bezug. Jeder hatte auch eine Tochter über die ganze Zeit bringen können. Alle anderen Kinder sind gestorben. Die haben mir noch die Lücken geschlossen. Und es wurde immer so, ja, seit ich eben bewusst lebe, immer so Dinge berichtet, die ich gemerkt habe. Ich kann relativ schlecht vergessen. Und irgendwann angefangen zu denken, das muss man aufschreiben. Sonst wird es vergessen, sonst vergessen es eine Generation. Und dann kam der 31. Mai 2013, Dresden Frauenkirche. Gegeben wurde das Wort von Benjamin Britten. Und wer das je erlebt hat, der wird sich erinnern. Die Orchesterchöre, die Musik, das ist unglaublich. Vom Krieg, die Texte sind ja aus Briefen, nicht nur von englischen Soldaten, auch von Deutschen, aus Kriegen. Benjamin war ein erklärter Kriegsgegner, er hat Churchill das ins Gesicht gesagt. Und da, du musst das, jetzt ist es soweit, du musst es aufschreiben. Und noch in der folgenden Nacht habe ich begonnen zu schreiben, die ganze Nacht durch. Alles runter, was ich so weiß, durcheinander. Und seither sind 4 Jahre vergangen. Jetzt ist das Buch fertig, der Premiere auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich denke, gutes Buch gegen das Vergessen. Wie gesagt, die Art, was Frau Schucht vorliest, halt darauf. Es ist kein Kriegsroman. Die Generation Brüder, deren Familien, mussten sich auch vor und zwischen und nach den Kriegen über die Runden. Es ist ein ganz anderes Leben gewesen, wie wir es jetzt haben.
Was ist das für ein Gepolter? Jemand macht die Haustür zu schaffen. Die Klingel funktioniert nicht. Gibt ja keinen Strom. Höchstens nachts, wenn überhaupt. Achten die Hausbewohner auch tagsüber penibel darauf, dass die Haustür zugeschlossen ist. Christa hört es deutlich, schaut zum Fenster raus. Die laue Mailuft strömt ihr wohltuend entgegen. Der Brandgeruch der letzten Wochen hat sich verflüchtigt. Außer ihr, niemand im Haus, Kein Armeefahrzeug ist zu sehen, auch kein Soldat. Sie hinunterzugehen. Aber dann überwindet die Hoffnung, eine Nachricht von erhalten, die Angst in ihr. Sie steigt die zwei Treppen hinunter. Nun hört sie deutlich ein Klopfen und das Typische der Türklinke beim Herunterdrücken. Sie denkt, wenn es der Kamerad von Karl ist oder jemand vom Roten Kreuz, zu hoffen, dass er es selbst sein könnte. Durch die Milchglasscheibe am Türrahmen lehnen. Karl, das ist kein Gott. Karl, hämmert es in ihrem Kopf, ihr zittern die Knie, hat Mühe, das Schlüsselloch zu treffen. Gut, dass sie sich an der Ecke festhalten kann. Endlich, das ist er. Er ist... Sie lässt gar keinen anderen Gedanken zu, öffnet zögerlich, erschrickt. Hermann, du? Finden Bruchteile ist Christa enttäuscht. Zerlumpt und verschöpft steht ihr Schwager vor ihr. Hermann antwortet nicht. Er schlurft an ihr vorbei in den Hausflur, lässt seine letzte Haare. Christa hebt sie auf. Er zieht sich am Treppengeländer. Was für ein Glück. Wenigstens lebt er. Wenn bloß Karl bald so vor der Tür stehen würde, denkt Christa. Aber was hat Hermann durchgemacht? Wo kommt der her? Im ersten Stock angekommen, setzt sich Hermann ab. Er kann nicht mehr. Nach einer unendlich langen Pause. Wo ist Ernst? Ernst hat Dienst wie Tag. Unter 12 Stunden geht es nicht. Viele Kollegen sind weg. Ihr Schwager scheint fürs Erste beruhigt. Hefft sich auf und steigt weiter. Schon auf dem nächsten Treppenabsatz lehnt das Fensterbrett, starrt mit völlig abwesendem Blick aus dem Fenster. Durst! Christa hastet mit seinem Bündel in der Hand. Sie gießt eine Tasse kalten Muckefuck, der vom Frühstück übrig geblieben ist, und eilt zurück. Er trinkt die Tasse in einem Zug aus. Sie umarmt ihren Schwager und freut sich ehrlich, dass er heil Krieg hier angekommen ist. Dann führt sie ihn ins Wohnzimmer. Hermann setzt sich in den Sessel. Sie macht ihm den Rest der Rübensuppe auf dem Herdfeuer warm und holt noch Muckefuck. Hermann etwas. Die Kinder... Karl ist Soldat im September. Wir haben schon fast 6 Wochen lang nichts mehr von ihm gehört. Der Junge ist gerade 18 geworden. Marianne arbeitet in einer Näherei, Ledersachen, Koppel und so ein Zeug für die Russen. Aber, Mann, was ist denn mit dir? Wo kommst du her? Doch sie hält ihn mit Fragen zu bestürmen, hat keinen Sinn. Er ist einfach zu erschöpft. Sie lässt ihn allein, erledigt indes in der Küche den Abwasch. Muss baden. Der ist ja total verdreckt. Ich werde ihm einfach von Ernst rauslegen und den Badeofen anheizen, überlegt. Von der Statur her sind sich die Brüder sehr ähnlich. Gelaufen. 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 Christa vernimmt nur Brüder aus dem Wohnzimmer und eilt zu Hermann zurück. Was sagst du? Gelaufen? Von wo? Schweigen. Dann Mühldorf. Und nach kurzer Pause am Inn. Hermanns Stimme wird immer leiser. Mühldorf am Inn? Na, also da ist doch der Ami. Wie hast du das gemacht? Wieder Schweigen. Hermann hält ihr die Tasse hin. Christa schenkt nach und geht wieder ins Haus. Als sie zurückkommt, sitzt Hermann noch immer wie angegossen, so wie er den Sessel fallen ließ. Dann beginnt er wieder. Bin gelaufen, meistens nachts. Er hat eine Ahnung von der Strecke. Sind sie doch zu viert, Vater, Marianne und sie, vor dem Krieg jedes Jahr einmal mit dem Nachtzug in die Berge. Freiberg. Chemnitz, Zwickau, Hof, Nürnberg, München. Wie sie weiß, ist Mühldorf am Inn nicht weit weg von München. Und das alles soll er gelaufen sein? Naja, so erschöpft ist. Wie bist du über die Flüsse gekommen? In die Donau? Die Brücken sind kaputt oder werden bewacht, da kommt doch keiner durch. Hermann deutet mit beiden Armen Brustschwimmbewegungen an. Nachts. Christa kann sich das noch immer nicht richtig vorstellen. Weite Strecke, alles voller Amis, später Russen, vielleicht gibt es ja noch Reste der... oder der SS. Und die Flüsse? Jetzt im Frühjahr führen die doch viel Wasser. Hermann, komm, du kannst baden, wenn du willst. Ich habe angeheizt, habe dir auch ein paar Sachen fast hingelegt. Lass dir Zeit. Ernst kommt sowieso. Die Sonne steht schon tief, als Marianne kommt. Psst, wir haben Besuch, flüstert Christa. Wer? Onkel Hermann schläft in Karls Bett. Onkel Hermann? Ja, er kam heute Vormittag. Ist Geld von Mühldorf am Inn oder von irgendwo da unten? Och, gar nicht. Das schafft doch niemand. Hermann offensichtlich schon. Ist er verwundet? Soviel ich sehen kann, konnte, nee. Wenn Vater kommt, wecken wir ihn. Er wird sich freuen. Dem immer gleichen Ritual beginnt Ernst seinen Feierabend. Er stellt die Tasche, ruft eine kurze Begrüßung vom Flur aus zu Christa in die Küche und verschwindet. Christa, wieso hast du angeheizt? Ist so dicke? Murrt Ernst aus dem Bad. Christa eilt schlimm und legt den Zeigefinger auf ihren Mund. Hermann schläft. Hermann, ist er hier? Ja, er kam heute Vormittag von Mühldorf am Inn. Christa glaubt es immer noch nicht. Gelaufen? Also, wo ist er denn? In Karls Bett, ihn zum Essen. Hermann war schon immer nicht sehr gesprächig, wurde beim Essen nahezu nicht gesprochen. Ernst, ich habe die Schnauze voll, will nach Hause, mir reicht's. Bist du wirklich von Mühldorf am Inn gelaufen? Ja, Züge fuhren nicht, bin entlassen worden. Ach, was doch, was soll ich da unten? Und so bin ich gelaufen. Keinen hat's interessiert. Hab gemerkt, dass es mit der Uniform tagsüber zu gefährlich ist. Ist im Wald vielleicht noch SS. Auf einem einsamen Bach gab mir eine Bauersfrau ein paar Zivilsachen von ihrem Hugo, der weggefallen ist. Auch ein wenig Essen und Trinken steckt sie mir zu. Gut gebrauchen. Die Mauerkelle, die da draußen liegt, habe ich eingenommen. Das Ding hat mich vor manchem Ärger und unbequemen Fragen bewahrt. Ja, und die Flüsse? Bin nachts. Mensch, Hermann, du bist ja verrückt. Aus Ernsts Stimme klingt ehrliche Anerkennung. Na, und was machen? Nach Hause. Kannst du vergessen, in Dresden sind alle Brücken zerstört. Die Russen haben eine Pontonbrücke, auf die kann man nicht, die ist streng bewacht. Du brauchst einen Schein, die nennen das jetzt Propusk. Bleib vorerst bei uns, hier bist du halbwegs sicher. Nee, Ernst, ich will nach Hause. Glaubst du, ich habe das alles gemacht, um hier so kurz vorm Ziel... vom Ziel aufzugeben? Kamens ist nicht mehr weit. Das schaffe ich an ein... Hilf mir, über die Elbe zu kommen. Eine Chance.
Danke.
Ihr seid... Sagst du noch was?
Nein, ich wollte nur sagen, dass man nicht nebenan quatschen soll.
Letzte Wort hat immer der Autor.
Nein, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Siehste, geht doch. Wolfgang Wiedland, zwei Brüder, zwei Kriege. Einen kurzen Satz noch zu sagen. Es gibt viele Bücher in dieser Art. Dieses Buch ist was ganz, die Charaktere von Soldaten, von Bevölkerung und von den Menschen ineinander greifen. Und das macht diesen Charme dieses Buches aus. Charme ist ein blödes Wort. Aber holen, lesen, signieren lassen. Und dann viel Spaß mit haben. Spaß auch. Okay, so, meine Damen und Herren, zu der letzten Veranstaltung muss ich unbedingt sagen, wie diese Veranstaltung wird vom Ostdeutschen und von der Wiel Produktion aufgezeichnet. Darüber gibt's Urheberrechte. Möchte, hat Pech gehabt. Wenn Sie hier bleiben, sind Sie damit, ja, also es sind die Urheberrechte, geht halt nicht anders. So, Sache jetzt hoffe ich bloß mal, dass wir das hier nachher mit dem Ton hinkriegen. Und wie gesagt, die Leute vom Fernsehen begrüßen. Ich darf den Landesvater, den von Eggersdorf begrüßen, seinen Chefarchivaren. Ich darf die Märkisch-Oder-Zeitung begrüßen. Aber ich will mal bei dem Bürgermeister bleiben. Der Herr Borchert und ich, wir sind ein bisschen befreundet. Und Olaf Borchert und ich, wir hatten Reinkarnation. Olaf, du kennst mich lange genug. Okay, glaubst du, was gibt zwischen Himmel und Erde? Olaf, ich bin Atheist, ich glaub nicht. Glaubst du an die Macht des Eckerdorfer Sühneskreuzes?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.